Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse, heute mit Civil War von Alex Garland. Nach seinem großartigen Science-Fiction-Film Ex Machina von 2015 hat Alex Garland sich von der dramaturgischen Stringenz und Klarheit recht weit gelöst. Die Serie Devs war in erster Linie installativ und der Film Man bildgewaltig zwar, aber in seiner Aussage eher trivial. Ästhetisch schlägt Garland mit Civil War nun einen völlig anderen Weg ein. Es ist ein harter Realismus, der manchmal in den ruhigeren Sequenzen einem gewissen Indie-Look weicht. Das Szenario dieses Kriegsfilms, der zugleich ein Roadmovie ist, sieht wie folgt aus. Wir sehen die USA in ein paar Jahren. Es herrscht Bürgerkrieg. Der Präsident hat sich im Weißen Haus verschanzt, er hat sich eine dritte Amtszeit genehmigt und hetzt das Militär auf die aufständischen Bürger. Selbst vor Luftangriffen macht er nicht Halt. Von Texas und Kalifornien aber rücken Streitkräfte nach Washington D.C. vor, um den Präsidenten aus dem Amt zu jagen. Lange wird es nicht mehr dauern. Davon gehen auch die Kriegsfotografin Lee, gespielt von Kirsten Dunst, und der Kriegsreporter Joel, gespielt von Wagner Moura, in New York aus, die zwar 1400 Kilometer von Washington entfernt sind, aber ein letztes Interview mit dem Präsidenten führen und ein letztes Foto schießen wollen, ehe der Autokrat vom Widerstand getötet werden wird. Politisch bleibt dieser Film ambivalent. Das sieht man schon daran, dass sich hier Kalifornien und Texas miteinander verbünden. Ja, es geht wohl auch um eine rassistische Herrschaft, aber es bleibt höchstens diffus faschistoid. Man kann nicht klar sagen, worum es eigentlich in diesem Konflikt geht. Es ist also keine Parabel auf tagespolitische Wirklichkeiten. Im Ganzen ist die Lage unübersichtlich. Letztendlich kämpfen Bürger gegen Bürger. Lee und Joel brechen zu dieser heiklen Mission nicht alleine auf. Überall werden sie bedroht werden, denn die Presse ist nicht besonders angesehen in diesem Land mehr. Begleitet werden sie von dem bereits etwas gebrechlichen Reporter Sammy, gespielt von Steven Henderson, und von der noch völlig unerfahrenen Fotografin Jessie, Kaylee Spani spielt sie, die unbedingt in Lees Fußstapfen treten will. Zu viert sitzen sie im Van und sie kommen an Stationen des Elends und der Grausamkeit vorbei. Wir sehen Flüchtlingslager, brennende Autos, eingeschlagene Fensterscheiben, verstümmelte Leichen. Die Presseleute kennen solche Bilder und wir kennen solche Bilder auch, aber eben aus ganz anderen Ländern, nicht aus den USA. Jederzeit kann auf dieser Reise etwas geschehen und es passiert so einiges. Wir sehen Partisanenkämpfe links und rechts von den Presseleuten und manchmal sind die Herrschaften von der Presse mittendrin. Dass Sicherheitsexperten und Politologen es für wahrscheinlich halten, dass Trump wiedergewählt wird und dann bei einer dritten Amtszeit die Demokratie in eine Diktatur transformieren wird, verleiht dem Film zwar Brisanz, dennoch mischt sich Civil War nicht in diese Konstellation ein. Die Botschaft wäre dann auch zu simpel. Man könnte höchstens sagen, passt auf, damit es keinen Bürgerkrieg gibt. Ja, das ist zwar die richtige Botschaft, aber daraus einen Film zu klöppeln, wäre doch reichlich trivial. Es geht auch nicht um eine bildgewaltige Dystopie, die ein bisschen Grusel uns verschafft, wie wir das zuletzt bei Leave the World Behind erleben durften. Wovon handelt also dieser Film? Nehmen wir zunächst an, dieser Film würde in einem der üblichen Bürgerkriegsländer spielen, also dort, wo Lee und ihre Kollegen schon oft gewesen sind. Wo wäre denn da der Unterschied? Man könnte im Prinzip, wenn man die Landschaften ein bisschen austauscht, denselben Film drehen. Wir könnten aber dann leichter zum Gesehenen in Distanz treten. Das würde auch den Fotografen leichter fallen im Film. Zwar sterben überall Menschen und alle Menschen sind gleich und dennoch nehmen wir nicht selten eine Hierarchisierung der Opfer vor. Die Bilder des Leids, an die wir uns gewöhnt haben, werden aber plötzlich zu ganz anderen Bildern, wenn sie vor der Haustür, das heißt im Westen, stattfinden. Wir sehen also hier etwas, das nah an uns heranrückt, und so stellen sich alte Fragen nach Verantwortung und Ethik des Blicks nach Voyeurismus erneut. Es handelt sich hier nicht um ein Roadmovie über vier aufrechte Journalisten. Alex Garland glorifiziert nicht die Rolle der Journalisten, insofern er deutlich macht, dass sie neben ihrem Berufsethos auch nicht ganz so hehre Motive haben. Nennen wir sie Abenteuerlust und Ruhmsucht. Er zeigt uns jetzt auch nicht, dass das besonders verwerflich ist, aber es ist ein sehr kühler Blick auf die Dinge. Und dann sehen wir noch eine ganz andere Haltung neben denen der Journalisten, die distanziert betrachten, aber doch irgendetwas wollen, nämlich Bilder mitbringen, dass diese in die Welt gesendet werden, und denen, die auf der einen oder der anderen Seite kämpfen. Da sind nämlich noch jene, die sich heraushalten. So kommt es zum Beispiel zu einem Zwischenstopp in Colorado. In einer Boutique treffen sie auf eine Verkäuferin. Und sie wird gefragt, wie sie denn die Lage einschätzt, und sie sagt, wir halten uns raus. Sie ist auch gar nicht daran interessiert, für was die Presseleute jetzt da stehen, welche Mission sie verfolgen. Sie sagt einfach, wenn sie etwas brauchen, helfe ich ihnen gern. Jesse, Joel und Lee werden also nur als Kunden betrachtet. Und das ist durchaus ein Vorteil der liberalen Idee, die eine Depolitisierung impliziert. Nämlich, dass jeder nur noch Konsument und Kunde ist und dass ideologische Fragen keine Rolle mehr spielen. Von weiteren Personen im Film wird noch gesagt, dass sie sich heraushalten. Und man kann sich auch die Frage stellen, was haben eigentlich die, die da mitkämpfen davon, wenn sie irgendwann von anderen beherrscht werden, wenn andere sie regieren. Man muss also schon, wenn man sich so sehr einmischt, sich stark identifizieren mit denen, von denen man regiert wird. Der Film verfolgt aber leider diesen Gedanken nicht weiter, wie so manches in diesem Film unausgegoren bleibt. Dennoch ist es ein sehenswerter Film. Garland wird dann zu Unrecht fehlende Positionierung vorgeworfen. Es scheint bei diesen Vorwürfen sich eher um Ordnungsrufe zu handeln, die sagen, der Regisseur soll bitte doch die Welt in Gut und Böse einteilen. Aber wir bekommen hier die Antwort geliefert, wenn immer wieder diese Presseleute fragen, wer schießt hier eigentlich gerade auf wen, dann bekommen sie erklärt, jemand will uns erschießen, wir wollen die erschießen, und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und das ist ja das Besondere an einem Bürgerkrieg, dass hier der Wahnwitz, die Konstruktion des Krieges so besonders sichtbar wird. Ja, Bürger schießen auf Bürger. Es ist das Schießen von Menschen auf Menschen, nichts anderes. Es ist hier ein Aufeinandertreffen dann auch von brutalen Soldaten zu erleben, die dabei sind, einen Genozid zu vertuschen. Aber auch hier wird nicht ganz klar, wofür sie stehen. Zwar haben sie so ein paar rassistische Talking Points, sie wollen genau wissen, welche Amerikaner sie sind, woher sie denn kommen, aber am Ende bleibt alles diffus. Wir sollten uns deshalb ein bisschen von diesen realpolitischen Überlegungen loslösen. Mit anderen Worten, denken wir für einen Moment nicht an Trump. Denn es ist doch erstaunlich, wie sehr Trump für uns alle zu einer Brille geworden ist, durch die wir Hollywood-Filme betrachten. Wovon handelt der Film also noch? Diesen Film kann man auch als ein Künstlerdrama bezeichnen, das auf einen Muttermord hinausläuft. Und wir kommen hier nicht um Spoiler herum. Lee, gespielt von Kirsten Dunst, hat eigentlich schon alles gesehen. Und sie weiß auch um die Wirkungslosigkeit, die relative Wirkungslosigkeit ihrer Bilder. Kirsten Dunst spielt das ganz großartig. Sie zeigt uns ein Gesicht, das sich keinen Illusionen mehr hingibt. Sie tut, was sie immer tat, jetzt in ihrer Heimat. Aber ihr Agieren hatte eher etwas Reflexhaftes. Und sie weiß selbst darum. Und dann ist da die junge Jessie, die genauso werden will wie Lee, auch eine anerkannte Fotografin. Mit allen Mitteln bringt sie die drei dazu, dass sie bei dieser gefährlichen Mission nach Washington dabei sein kann. Zunächst ist sie noch abgeschreckt, so sehr, dass sie sogar vergisst, den Auslöser zu betätigen. Jedoch lernt Jessie erschreckend schnell. Sie lernt, skrupellos zu werden. Der Film ist, wenn wir von diesem Künstlerdrama weitergehen, in erster Linie eine Philosophie der Fotografie, und zwar der Kriegsfotografie. Schauen wir uns einzelne Szenen an und machen wir uns noch einmal klar, was die eigentliche Prämisse des Films ist. Bald wird es diesen Präsidenten nicht mehr geben, deswegen möchte man ein letztes Foto, ein letztes Interview haben. Und man denkt dabei an das, was Susan Sontag in ihren berühmten Essays über Fotografie geschrieben hat, nämlich wie die Fotografie am Status quo auch festhält. Susan Sontag schreibt, obwohl die Kamera eine Beobachtungsstation ist, ist der Akt des Fotografierens mehr als nur passives Beobachten. Ähnlich dem sexuellen Voyeurismus ist er eine Form der Zustimmung des manchmal schweigenden, häufig aber deutlich geäußerten Einverständnisses damit, dass alles, was gerade geschieht, weiter geschehen soll. Fotografieren bedeutet an den Dingen, wie sie nun einmal sind, interessiert zu sein daran, dass ihr Status quo unverändert bleibt. Wenigstens so lange, wie man zu einer guten Aufnahme braucht. Es bedeutet, im Komplott mit allem zu sein, was ein Objekt interessant, fotografierenswert macht, auch wenn das gerade von Interesse ist, mit dem Leid und Unglück eines anderen Menschen. Noch drastischer wird das, was Susan Sontag durch Bilder auf den Punkt gebracht, die uns Alex Garland zeigt, wenn die vier an einer Tankstelle Rast machen und sie sehen, dass dort zwei Männer aufgeknüpft wurden. Sie röcheln noch, sie sind noch nicht tot. Und der eine Peiniger dann von Lee gebeten wird, sich vor diese beiden Männer zu stellen, damit sie die drei zusammen fotografieren kann. Auch hier wird am Status quo festgehalten, auch hier wird nichts verändert. Und noch etwas kommt hinzu, hier wird etwas inszeniert, hier wird also ein Bild arrangiert. Und dass Kriegsfotografie häufig auch mit der Inszenierung zu tun hatte, zeigt Susan Sontag in ihren Essays, so auch in dem Buch »Das Leiden anderer betrachten«. Da schreibt sie über den amerikanischen Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert und sie sagt, Fotografieren bedeutete Komponieren, bei lebenden Personen posieren. Und der Wunsch, Bildelemente zu arrangieren, erlahmte auch dort nicht, wo das Motiv unbeweglich war oder sich nicht mehr regen konnte. Eigentlich kann es nicht überraschen, dass viele kanonische Bilder der frühen Kriegsfotografie inszeniert sind und dass an dem, was sie abbilden, oft Veränderungen vorgenommen wurden. Also auch diesen Aspekt von Susan Sontags Philosophie zeigt uns der Film. Dann gibt es eine weitere Szene von einem Häuserkampf und die Fotografen sind ganz nah dabei. Fast werden sie auch noch getroffen von den Patronen, die da durch die Gegend fliegen. Und Jessie ist nun schon so weit, dass sie auch mit fotografiert und sie fotografiert sehr, sehr viel. Aber es geht am Ende darum, den richtigen Moment festzuhalten. Und später sieht sie sich die Bilder an. Die meisten sind verschwommen, taugen nichts. Aber ein Bild, das sagt Lee dann auch gleich, ist richtig stark, obwohl es ihr erster Einsatz ist als Kriegsfotografin. Und auch das lernen wir bei Susan Sontag, die sagt, die Fotografie ist die einzige bedeutende Kunst, in der Berufsausbildung und jahrelange Erfahrung keinen uneinholbaren Vorsprung gegenüber denen gewähren, die weder über eine Ausbildung noch über Berufserfahrung verfügen. Dafür gibt es viele Gründe, unter anderem die große Rolle, die der Zufall oder das Glück beim Fotografieren spielt. Und Jessie hat genau in diesem Moment dieses Glück. Und sie sehnt sich natürlich danach, dass dieses Glück immer wieder und immer wieder kommt. Dann gibt es eine dritte Szene, nämlich wenn ein Kollege stirbt. Und Lee war mit diesem Kollegen sehr eng verbunden. Und sie fotografiert dessen Gesicht, wie es sich etwas spiegelt in der Fensterscheibe. Es ist ein wunderschönes Foto, aber sie löscht es wieder. Wir sehen also, dass Lee durchaus eine Ethik hat, dass sie sagt, dieses Bild schlachte ich jetzt nicht auch noch aus. Dies ist die Erinnerung, die ich in mir bewahre, aber eine Erinnerung, die ich nicht auf der Chipkarte bewahre. Und es ist von Susan Sontag immer wieder darauf hingewiesen worden, dass unser Gedächtnis heute vor allem aus Fotografien besteht. Und hier wird also nochmal ein anderer Weg beschritten, wie man Erinnerung herstellen kann, indem man ein Foto löscht und es in sich bewahrt. Dann gibt es eine vierte Szene, eine längere Sequenz, nämlich wenn sie im Weißen Haus sind und dann mit dieser Truppe, die da hineinstürmt, durch die Gänge jagen. Was hier zusammengebracht wird und was viele Theoretiker beschrieben haben, Pulverillo ebenso wie Susan Sontag, ist das Schießen und das Erschießen. Wie also man ein Foto schießt oder jemanden erschießt und wie dicht das zusammengebracht wird, zeigt uns Alex Garland auf sehr kluge Weise. Und dann gibt es noch fünftens die Szene, der absolute Spoiler nun, wenn Lee erschossen wird. Und sie wird erschossen, weil sie sich schützend hinstellt, weil sie Angst um Jesse hat. Jesse aber liegt da, Lee steht über ihr und Jesse hat so die Gelegenheit, von Lee in dem Moment ihres Todes das perfekte Foto zu schießen. Und sie begeht also damit den Muttermord und kann sich damit als Künstlerin emanzipieren. Das heißt, die neue Karriere beruht auf einer Leiche. Und sie begibt sich also in eine größtmögliche Distanzierung. Sie betrachtet alles nur noch als ein Bild. Sie wird kalt und abgestumpft. Und das ist eine These, die Susan Sontag früher vertreten hat, vor ihrem Essay »Das Leiden anderer betrachten«, dass man, wenn man viel fotografiert, gerade wenn man viel Elend fotografiert, dass man abgestumpft wird. Diese These wird hier wieder aufgegriffen. Und letztlich ist aber zu fragen, was ist jetzt die eigentliche Absicht von Jesse, aber die Absicht interessiert nicht, denn das Bild kann auf die eine oder die andere Weise wirken, wie jedes Bild auf die eine oder andere Weise wirken kann. Und gerade bei der Kriegsfotografie ist es so, dass wir es oft mit Bildern zu tun haben, die durch ihren Kontext erst in irgendeiner Weise aufgeladen werden. Susan Sontag schreibt an einer Stelle: Die Absichten des Fotografen bestimmen die Bedeutung des Fotos nicht, das vielmehr zwischen den Launen und Loyalitäten der verschiedenen Gruppen, die etwas mit ihm anfangen können, seinen eigenen Weg geht. Die Haltung der Filmkamera ist aber eine andere, denn sie scheint zunächst auch genauso wie Jesse zu sein, indem sie mit dem Voyeurismus spricht, indem sie besonders spannend uns das alles vorführt, aber sie bettet es doch ein in einen größeren Kontext. Und damit wird uns vom Regisseur schon eine Haltung nahegelegt. So sehen wir es ja dann zum Beispiel, dass wir durchaus sympathisieren damit, dass Lee das Foto ihres toten Kollegen löscht. Und wir sehen Kirsten Dunsts Gesicht, das so erschütternd ist, dass wir natürlich etwas empfinden, dass wir mit ihr durch diesen Film gehen. Und es war ja die Warnung dieser Kriegsreporterin, wenn sie im Ausland irgendwo tätig war, diese Bilder zu zeigen von Kriegen, von Bürgerkriegen, um nach Hause das Signal zu senden, tut das nicht. Und jetzt ist aber doch das Schlimmste eingetreten, der Bürgerkrieg tobt im eigenen Land. Susan Sontag schreibt an einer Stelle: Obwohl heute genau das als Ereignis gilt, was fotografierenswert ist, bestimmt doch nach wie vor die Ideologie im weitesten Sinne, was ein Ereignis ist. Es kann kein fotografisches oder sonstiges Beweismittel für ein Ereignis geben, solange das Ereignis nicht als solches definiert und charakterisiert worden ist. Das heißt, was für den einen das absolut pazifistische Bild sein kann, kann für den anderen bedeuten, na endlich haben wir sie besiegt oder lasst uns noch weitermachen. Die Botschaft, die Lee sendete mit ihren Fotos früher, ist nicht angekommen und nun tobt der Krieg im eigenen Land. Die Ideologie ist stärker als jedes Foto. Wird der Film eine pazifistische Botschaft senden können? Oder werden auch alle nur schauen, aber nicht sehen? Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.